Guten Morgen, Anton. Schön, dass du auch an einem so kalten Morgen zu mir kommst.
Ja, Friederike, ich muss doch Antons Präsidentenbericht abliefern. Und da fange ich auch gleich an. Antons Präsidentenbericht. In den vergangenen
halt,
vier Wochen...
Halt, Anton, halt!
Wieso? Mein Präsidentenbericht ist doch dran.
Ja, schon. Aber doch nicht gleich als erstes.
Ist aber doch sehr wichtig.
Ja, das glauben wir alle. Aber der muss doch nicht gleich als erstes kommen. Ja,
nachher vergessen wir ihn.
Also Anton, da brauchst du keine Angst zu haben, denn auch ich bin sehr gespannt, wie das in Amerika weitergeht. Am 7. November sind aber woanders Wahlen.
Wo sind denn Wahlen? In den USA? Doch erst im nächsten Jahr.
Die Wahlen sind nicht in den USA, sondern in Burma, das heute Myanmar heißt und zwischen Indien und China liegt. Der Präsident heißt Thein Sein.
Thein Sein?
Nein, der Präsident von Myanmar ist Thein Sein. Und die wichtigste Oppositionspolitikerin ist Aung San Suu Kyi von der Nationalen Liga für Demokratie, abgekürzt NLD.
Die stand doch viele Jahre lang unter Hausarrest.
Aber 1991 wurde sie wegen ihres gewaltfreien Kampfes für Demokratie und Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Da sie aber Angst hatte, dass man sie nicht wieder nach Myanmar einreisen lassen würde, mussten ihre Söhne den Preis entgegennehmen.
Und jetzt kann sie sich frei bewegen?
Am 13. November 2010 wurde sie endgültig aus dem Hausarrest entlassen.
Sie soll sehr beliebt sein. Vielleicht wird sie die nächste Präsidentin.
Nach der Verfassung von Myanmar geht das nicht, weil sie mit einem Briten verheiratet war und ihre Söhne im Ausland leben. Zurzeit ist sie Parlamentsabgeordnete. Zunächst wollte sie das nicht.
Wieso denn das? Zu viel Arbeit?
Quatsch, Anton. Aber als Abgeordnete muss sie auf die Verfassung von Myanmar schwören.
Schwören? Das ist doch was aus der Steinzeit.
Und in der Verfassung steht drin, dass etwa ein Viertel der Parlamentsmandate an Angehörige des Militärs zu vergeben sind.
Ja, Frieda, Militär gehört abgeschafft. Militär gehört nicht ins Parlament.
Aung San Suu Kyi hat aber auf die Verfassung geschworen und kann jetzt im Parlament ihre Stimme für Demokratie und Gewaltfreiheit erheben.
Gibt es denn viel Gewalt in Myanmar?
Vor einigen Tagen sind bei einer Wahlveranstaltung in Rangoon Männer mit Messern und Schwertern auf einen Abgeordneten der NLD und auf Besucher losgegangen. Der Abgeordnete wurde schwer verletzt.
Das ist ja mit allem zu rechnen.
Und der Präsident Thein Sein verhandelt mit 16 bewaffneten ethnischen Gruppen über ein nationales Waffenstillstandsabkommen. Mittlerweile haben 8 Gruppen Friedensgesprächen zugestimmt.
Dann ist nicht alles ideal. Zu viel Macht für das Militär.
Frieda, du nervst.
Friederike, du bist ungerecht zu dem armen Tier. Ihm erst beizubringen, Militär gehört abgeschafft und dann meckern, wenn sie es sagt.
Da hast du auch wieder recht.
Aber es geht aufwärts in Myanmar.
Myanmar hat ein riesiges Flüchtlingsproblem.
Stimmt, im Frühjahr, da wollten doch ganz viele Menschen weg aus Myanmar. Aber es gab kein Land, das sie aufnehmen wollte.
Hier ein Artikel vom Mai diesen Jahres. Rohingya in Burma. Flüchtling im eigenen Land.
Das musst du mir mal genauer erklären. Wer sind die Rohingyas und was heißt Flüchtling im eigenen Land?
Myanmar ist überwiegend buddhistisch. Die etwa 800.000 Rohingyas bilden eine muslimische Minderheit. Sie leben an der Westküste von Myanmar in dem Rakhine-Gebiet.
Wieso sind sie dann Flüchtlinge wie die Syrer, die zu uns kommen?
Die Rohingyas leben bereits seit Jahrzehnten und länger in Myanmar. Sie werden aber von der Regierung und wohl auch von der Bevölkerung als illegale Einwanderer bezeichnet und genießen keine Bürgerrechte.
Das heißt, kein Wahlrecht, aber auch keine soziale Absicherung, soweit es die in Myanmar überhaupt gibt.
Es kommt aber noch schlimmer. Am 27. Mai 2012 wurde eine junge buddhistische Frau überfallen, angeblich vergewaltigt und ermordet. Beschuldigt und festgenommen wurden 3 muslimische Männer.
Aber das kann man doch nicht allen Rohingyas in die Schuhe schieben, auch wenn sie Muslime sind.
Genau das ist aber geschehen. Es kam zu Racheakten an den Rohingyas und zu gewaltsamen Auseinandersetzungen im ganzen Rakhine-Gebiet. Polizei und Sicherheitskräfte haben nicht eingegriffen, sich zum Teil noch an den Gewalttätigkeiten gegen die Rohingyas beteiligt.
Das ist ja furchtbar.
Wegen der Unruhe in Rakhine wurde der Notstand ausgerufen und mehr als 100.000 Rohingyas, deren Häuser zerstört waren, wurden gezwungen, in Lagern zu leben oder Myanmar zu verlassen.
Und wie ist es heute?
Viele Rohingyas haben versucht, über das Meer in die Nachbarländer Indonesien, Malaysia und Thailand zu fliehen. Aber die Länder haben sich teilweise geweigert, sie aufzunehmen. Viele sind ertrunken.
Und die, die in Myanmar bleiben müssen?
Wegen der schweren Unruhen in 2012 und auch danach sind ca. 140.000 Binnenvertriebene, Rakhinas und Rohingyas, in 58 Lagern untergebracht. Die Rohingyas werden dabei systematisch benachteiligt. Sie haben kaum etwas zu essen, keine medizinische Versorgung, keine Arbeit. Die Kinder können nicht zur Schule und sie dürfen die Lager nur unter strengsten Auflagen verlassen. Manche Lager erinnern an Ghettos.
Das weckt schwärzeste Erinnerungen.
Viele Rohingyas wurden willkürlich verhaftet, vergewaltigt, gefoltert und ermordet. Juristen und Menschenrechtsgruppen sprechen von Völkermord und haben die UNO gebeten, die Menschenrechtsverletzungen an den Rohingyas zu untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Da können wir nur hoffen, dass sich das Los der Rohingyas nach den Wahlen am 7. November bessern wird.
Da hast du recht.
Aber jetzt kommt endlich Antons Präsidentenbericht. In den vergangenen 4 Wochen fand nun die erste Debatte bei den Demokraten statt. Das war in Las Vegas und insgesamt war der ganze Aufwand sehr viel weniger groß als bei den Republikanern.
Hatten die Demokraten auch so viele potenzielle Kandidaten eingeladen wie die Republikaner?
Nein, hier waren es nur 5, von denen gerade mal 2 eine Chance haben, nominiert zu werden. Hillary Clinton und Bernie Sanders. Die anderen hatten keine Bedeutung.
War denn der Vizepräsident Joe Biden nicht eingeladen?
Nein, war er nicht, denn er hatte sich noch nicht als Kandidat erklärt. Und inzwischen hat Biden erklärt, dass er aus familiären Gründen sich nicht um die Nominierung bemühen würde. Sein Sohn Bo war im vorigen Jahr mit nur 46 Jahren an einem Gehirntumor gestorben.
Du hattest gerade von der Clinton und dem Bernie Sanders gesprochen.
Sanders hatte ja in der letzten Zeit bei den Umfragen immer besser abgeschnitten. Die Clinton mehr und mehr schlechter. Deswegen ist wohl die Clinton aggressiver gegen Sanders vorgegangen als vorher.
Hat sie ihn als Sozialisten angegriffen?
Nein, mehr allgemein. Er habe keine Erfahrung, sei nicht fähig, ein Land wie die USA zu leiten. Sanders lobte zum Beispiel das dänische Gesundheitssystem, worauf die Clinton unter dem Beifall des Publikums sagte, wir sind hier nicht Dänemark, wir sind die Vereinigten Staaten.
Klar, da klatschen die Leute. Aber das dänische System könnte ja trotzdem besser sein.
Die Clinton wurde auch wieder nach dem blöden E-Mail-Problem befragt. Aber hier nahm Sanders sie sogar in Schutz. Das sei nun aber wirklich kein Problem. Der allgemeine Eindruck in der Presse war, dass die Clinton hierdurch gewonnen, aber Sanders nicht verloren hätte.
Dann wird also die Clinton bei den Demokraten nominiert werden?
Ja, wenn sie nicht wieder einen dummen Fehler macht.
Und so kommen wir zu den Republikanern.
Ja, und da ist etwas Wichtiges passiert. Der Gouverneur von Wisconsin, Scott Walker, hat seinen...
Das war doch einer der Kandidaten.
Ja, das war einer der, aber er ist es nicht mehr. Denn er hat Mitte September seinen Rücktritt erklärt.
Auch persönliche Gründe?
Nein, Friederike. Er hat sogar seine Mitstreiter aufgerufen, ebenfalls zurückzutreten, damit sich alle hinter einem ihnen genehmen Kandidaten vereinen können, der bei der Nominierung eine bessere Chance gegen Trump hat.
War Walkers Rücktritt ganz selbstlos?
Na ja, er hatte wenig Stimmen, kaum noch Geld und musste gegen Unterstützer kämpfen, die sich von ihm eine Mauer zwischen den USA und Kanada haben wollten. Aber er hat erklärt, ich zitiere, heute glaube ich, dass ich dazu aufgerufen bin, das Feld zu klären, damit eine Person mit einer wirklich konservativen Botschaft an die Spitze kommt.
Das ist gegen Trump gerichtet. Besteht denn diese Gefahr immer noch?
Ja, sie ist sogar erheblich gestiegen. Nach der Wahl von Obama haben sich die Republikaner für die Nominierung der Kandidaten neue Wahlregeln gegeben. Dabei werden zwei Punkte besonders neu geregelt. Erstens, der Kampf um die Nominierung sollte verkürzt werden. Und zweitens, der Kandidat sollte nicht zu weit rechts stehen.
Das klingt doch ganz gut.
Ja, aber um diese zwei Punkte zu erreichen, wurden eine ganze Menge Regeln geändert, die sich jetzt bei der heutigen Lage den Herrn Trump bevorzugen.
Zum Beispiel?
Die Regeln sind nicht in der Öffentlichkeit bekannt, aber eine scheint besonders das Ganze zu beeinflussen. Die Regeln beziehen sich nicht nur auf die Wahl des Kandidaten, sie legen auch fest, wie die Ergebnisse der State Conventions zu rechnen sind. Und da wurde, um alles zu beschleunigen, festgelegt, dass die Ergebnisse der Länder voll mit The Winner Takes Them All gerechnet werden müssen.
Was heißt das genau?
Also wir nehmen an, dass in einem Bundesland vier Kandidaten zur Wahl standen. Einer, der für Trump war, einer für Kandidat A, einer für Kandidat B und einer für Kandidat C. Trump bekam hier 26 Stimmen, A bekam 25 Stimmen, B bekam 18 und C nur 12 Stimmen. Der Rest war ungültig. Der Gewinner ist eindeutig Trump und der bekommt alle 100 Stimmen.
Das ist ja schrecklich. Nur etwa ein Viertel sind für Trump und er bekommt trotzdem alle 100 Stimmen.
Ja, die Führung der Republikaner ist auch entsetzt, aber die können nun mitten in der Wahl nichts mehr ändern. Sie befürchten, dass Trump die neuen Regeln voll für sich ausnutzt, so entweder Kandidat wird oder einen Kandidaten seiner Wahl nominieren lässt. Beides nicht im Sinne der Republikaner.
Nun sag mir mal, wie hat denn der Trump das erreicht?
Das ist einfach. Trump nutzt Twitter.
Twitter? Das ist doch dieses Kurzbotschaftssystem, wo die einzelne Botschaft, genannt Tweet, maximal 140 Zeichen lang sein darf und wo jeder alles lesen kann, was überhaupt herumgeschickt wird.
Ja, so ungefähr. Stell dir vor, Trump ist in den letzten zwei Monaten mehr als 6 Millionen Mal in Tweets erwähnt worden. Mehr als 8-mal so viel wie Marco Rubio, Carly Fiorina, Ben Carson. Bei den Demokraten mehr als 3-mal so viel wie die Hillary, mehr als 4-mal so viel wie der Sanders.
Das ist kaum zu glauben.
Ein Politikberater hat dazu gesagt, das ist nicht eine Kundgebung mal hier und da, das ist eine richtige Dauermassenkundgebung.
Mit einem großen Aufwand. Na ja, ist wohl Twitter. Das macht das erst möglich.
Ja, Trump hat insgesamt 28.000 Tweets verfasst. Das sind durchschnittlich 12 pro Tag. Mit den meisten Tweets versucht er, andere Kandidaten herabzusetzen. Das kommt bei Amerikanern gut an, weil es die Obrigkeit herabsetzt. Und Amerika wird dann auch als Hell Country, ein Höllenland, bezeichnet.
Und er wird das ändern?
Natürlich. Er braucht nicht zu sagen, wie er das ändern will. Es reicht, dass er das ändern will. Und Geld hat er genug. 100 Millionen Dollar wird er in seine Nominierung stecken und wenn es sein muss, steht sogar 1 Milliarde Dollar zur Verfügung.
Das wussten wir aber schon immer. Man muss reich sein, um Präsident in den USA zu werden. Sehr reich sogar.
Und damit geht Antons Präsidentenbericht zu Ende. War das nicht gut, Frieda?
Was soll denn Frieda dazu sagen? Du weißt doch, dass sie meist recht einsilbig ist, außer beim Militär. Siehst du, es funktioniert immer.